Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi. Eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Wir starten heute mal anders und zwar mit einem mysteriösen Geräusch. Er versetzt uns oder der Klang versetzt uns zurück in eine Zeit vor rund 40.000 Jahren, als die Menschen noch Mammuts begegneten und sich über trockene Höhlen als Unterschlupf freuten. Denn das Summen ist der Klang der Steinzeit. Naja, zumindest vielleicht. Wie lassen Archäologen längst vergangene Töne wieder auferstehen? Wurden damals schon Konzerte gespielt und was hörten die alten Römer gerne? Ich bin Anne Baum und ihr hört Schneller Schlau, den Wissenspodcast von PM. Und ich bin bei Arndt Adjeboot. Adje, du bist Musikarchäologe und hältst ein längliches, flaches Holz in der Hand, das wir gerade schon gehört haben. Es erzeugt ein Geräusch. Ich finde, es klingt so ein bisschen wie vorbeisehende Insekten. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also das ist ein Geräusch, was tatsächlich die Menschen schon vor 40.000 Jahren produziert haben, gehört haben. Es gibt solche Funde aus steinzeitlichen Höhlen Europas. Die frühesten, ja, datieren so um 30.000 vor Christus. Und es sind natürlich keine Holzobjekte, sondern es sind zumeist Objekte aus Hirschgeweih, die sich eben haben erhalten können. Nichtsdestotrotz kann man davon ausgehen, dass es vielleicht auch vergleichbare Instrumente gab, die aus Holz bestanden. Wir kennen diese Instrumente auf der ganzen Welt in vielen ethnologischen Kulturen, ethnografischen Kulturen. Und dort werden sie häufig in magisch-rituellen Kontexten gespielt.
Und wir haben jetzt am Anfang ja ein Schwierholz gehört, was zu wahrscheinlich einer der ältesten verwendeten, ich nenne es jetzt doch mal Musikinstrumente, gehört. Dann gibt es aber Sachen, bei denen wir ganz sicher sein können, dass es ein Musikinstrument ist. Und zwar auf der Schwäbischen Alb haben Archäologen einen, ich nenne ihn mal, musikalischen Schatz geborgen. Und zwar geschnitzte Flöten aus Geierknochen, Schwanenflügelknochen und Mammutelfenbein. Die sind aus der Altsteinzeit, also vor rund 40.000 Jahren und damit die vermutlich ältesten Zeugnisse melodiefähiger Instrumente. Lass uns mal ganz kurz reinhören, wie so eine Flöte klingt. Die Flöten selbst wurden nachgebaut und ich kann zumindest sagen, die Aufnahmen klingen schön, sie machen was mit mir. Aber sag mal, wie authentisch sind denn diese Melodien oder sind denn diese Flötentöne?
Naja, sagen wir mal so, also was wir dort gehört haben, ist eine Möglichkeit, wie diese Musik geklungen haben könnte. Die Klanglichkeit des Instruments, die ist schon mal da. So, also das ist ja schon mal was. Aber ob nun wirklich genau diese Melodiefolgen in diesem Rhythmus zum Beispiel gespielt wurden, das wissen wir ja nicht. Es gibt keine Belege, es gibt keine Aufnahmen, es gibt keine Notationen. Und letztendlich alles das, was wir hier mit solchen Instrumenten machen können, ist eine Interpretation, die vielleicht der originalen Musik, die auf diesen Instrumenten gespielt wurde, nahe kommt. Vielleicht aber auch nicht, weil auf so einem Instrument mit vier Grifflöchern kann ich auch ganz anders spielen. Ich kann das Instrument überblasen. Ich kann damit ganz für uns vielleicht schreckliche Töne produzieren, die wir vielleicht sogar ganz unangenehm oder unmelodisch wahrnehmen würden, die aber eben Teil dieser Musikkultur damals waren. Das kann durchaus sein. Das würde vielleicht dieser steinzeitlichen Musik noch näher kommen. Aber wie gesagt, letztendlich wissen wir das alles nicht und es sind einfach nur Interpretationen.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Inwiefern ist es denn wichtig, dass es genauso klingt aus wissenschaftlicher Sicht? Spielt das überhaupt eine Rolle oder geht es eher darum, dass man diese Instrumente, diese Nachbauten trotzdem zum Klingen bringt?
Es geht eigentlich erstmal darum, diese Instrumente zum Klingen zu bringen. Ganz häufig sind sie ja auch fragmentiert und gar nicht richtig gut erhalten, dann geht's schon los, da muss man dann Nachbauten anfertigen. Das ist aber auch ein schöner Prozess, weil erst durch die Anfertigung von Nachbauten man zum Beispiel auch sehr viel versteht, wie so ein Instrument aufgebaut ist und auch allein zum Beispiel die Herstellungstechniken geben uns ja auch darüber Aufschlüsse, auf welchem Stand solche Kulturen waren. Reden wir von den Flöten aus Mammutelfenbein aus der Steinzeit. Das sind unglaubliche Objekte. Wie haben die Menschen sowas hingekriegt, so ein Instrument zu bauen? Und das ist also schon mal erstmal ganz interessant. Wenn man dann irgendwie sich die Instrumente anguckt, wenn man sie spielfähig hat, sagen wir mal, dann würde man aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich erstmal sich die Akustik von den Instrumenten angucken. Also, was für ein Frequenzspektrum, tiefster Ton, höchster Ton, alles dazwischen ist letztendlich spielbar. Lautstärke, ist das ein lautes Instrument, ist das ein leises Instrument? Das ist ganz wichtig, weil zum Beispiel im Höhlenbereich, da kann ein leises Instrument ja schon einen unglaublichen Effekt zum Beispiel haben, wie so ein Schwirrholz hier. Wenn ich das aber draußen in einer eiszeitlichen Welt mit einem unglaublichen Wind zum Beispiel spiele, dann hat das eigentlich überhaupt gar keinen Effekt. Also Lautstärke spielt auch eine Rolle.
Genau, du hast gerade gesagt, die Lautstärke und der Ort spielt eine Rolle. Und dann bleiben wir noch mal ganz kurz in der Steinzeit. Denn je nach Location klingt ja unsere Lieblingsband zum Beispiel auch ganz, ganz anders, wenn sie in der Kirche gespielt wird. Also wenn sie jetzt zum Beispiel auf einem Festival gespielt wird. Die Flöten, von denen wir vorhin geredet haben, die wurden in Höhlen gefunden. Waren denn Höhlen sowas wie die Konzertsäle der Steinzeit?
Tja, Konzertsaal, das diesen Begriff würde ich nicht verwenden, weil Konzertsaal, das impliziert eben so etwas wie eine Bühne, auf der stehen die Musiker und davor oder drumherum gibt es Zuhörer. Also so Sender und Empfänger mehr oder weniger. Und da können wir von den Kulturen der Steinzeit eigentlich nicht davon ausgehen, dass es so etwas gab. Das haben wir tatsächlich erst sehr, sehr, sehr viel später während der Antike an den Herrscherhäusern, dass es so etwas wie Hofmusik gibt, aus der sich dann alles andere später entwickelt hat. Aber in diesen Zeiten, da ist davon eher weniger auszugehen. Deswegen, also Konzertsaal, ja, vielleicht von der Akustik her, aber auch selbst das nicht. Ich würde eher sagen, lass uns diese Höhlen Kathedralen der Steinzeit nennen. Kathedralen würde man ja auch nicht als mit einem Konzertsaal in Verbindung bringen, obwohl es wird in ihnen musiziert und die Klanglichkeit ist unglaublich. Aber es sind eben religiöse Plätze, im Bereich der Steinzeit in den Höhlen ganz eindeutig geht es um Jagdzauber, um Fruchtbarkeit, um den Fortbestand der Gemeinschaft. Da hattest du auch gerade mal die Frage gestellt, Funktion der Musik, wieso musizieren wir überhaupt? Und ein wesentlicher Grund wird möglicherweise tatsächlich gewesen sein, Musik bringt zusammen. Also Musik bildet eine Gemeinschaft. Wenn man gemeinschaftlich musiziert, an einem Ritual teilnimmt, dann kann sich die Gruppe auf sich selbst besinnen und es bildet sich ein gemeinschaftliches Gefühl, was eben durch Gesang zum Beispiel auf eine unglaubliche intensive Art und Weise hervorgebracht werden kann.
Du sagst durch den Gesang selber können wir ja nicht mehr rekonstruieren. Also wir wissen ja gar nicht, ob es gesungen wurde. Aber gehen wir jetzt mal weg von der Steinzeit. Wir können jetzt nicht durch alle Epochen springen, aber lass uns doch gerne eine ganz kleine Klangreise machen. Wann begann man denn auf Saiteninstrumenten zu spielen? Weil die Musikinstrumente, die wir gerade in der Hand hatten oder gehört haben, die haben ja alle keine Saiten, die sind geschnitzt, sind hölzern, sind aus etwas gefertigt. Aber wann gab es denn sozusagen die ersten Saiteninstrumente?
Relativ spät tatsächlich erst, also eigentlich in der Antike, ausgehende Bronzezeit, haben wir im Bereich Mesopotamien die ersten eindeutigen Belege für Saiteninstrumente. Interessanterweise sind das relativ elaborierte Instrumente, die einfach so plötzlich da sind, also nicht so, wie man sich das vielleicht denken würde, dass es einen Evolutionsprozess gibt von einem Saiteninstrument mit ein, zwei, drei Saiten bis hin dann zu einem wirklich großen Leier mit irgendwie 23 oder sogar mehr Saiten, sondern es sind sofort große, elaborierte Saiteninstrumente da, sodass man irgendwie eigentlich ganz perplex ist, so wie, wo kommen die denn jetzt hier plötzlich her? Vorher wird es möglicherweise auch schon länger einfache Saiteninstrumente gegeben haben, die man heute wissenschaftlich als Monokorde bezeichnet, also einseitige Saiteninstrumente, die vielleicht gar nicht gezupft, sondern eher geschlagen wurden und die sich vielleicht sogar aus dem Jagdbogen abgeleitet haben. Also es ist so eine Theorie, dass aus dem Jagdbogen, den wir schon in der Jungsteinzeit haben und früher, so etwas wie Saiteninstrumente haben entwickeln können.
Was ist ein Jagdbogen?
Na, der Flitzebogen, mit dem man irgendwie...
Also der klassische, den man so aufspannt und dann genau. Pfeil abschießt.
Ja, genau. Und der surrt ja auch. Nicht? Und es gibt also zum Beispiel in Mexiko gibt es Kulturen, ganz interessant, die haben bei den Huichol-Indianern zum Beispiel in der Sierra Madre in Mexiko, die haben einen kleinen Miniaturbogen. Also der ist nicht groß, 20 Zentimeter vielleicht. Mit dem kann man jetzt kein Tier erlegen. Und der wird gehalten über einem Resonator und mit zwei kleinen Miniaturpfeilen geschlagen. Es ist eigentlich ein Perkussionsinstrument. Alles das mag es auch schon zur Steinzeit gegeben haben, aber wirklich die ersten richtig guten Belege für elaborierte Saiteninstrumente haben wir so um 4.500 vor Christus im Bereich Mesopotamien.
Menschen, die tatsächlich aber Sachen gerne gezeichnet oder verziert haben, sind ja die Römer und Griechen. Die haben ja sehr oft Vasen und Mosaiken bemalt und auch in ihren Häusern angefertigt. Gibt es da auch Abbildungen, die helfen, die Musik von damals zu verstehen?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also Abbildungen helfen immer. Das haben wir auch schon zur Steinzeit, haben wir auch schon einige wenige Abbildungen, die uns Aufschluss geben könnten, eben in welchen Kontexten sind denn solche Instrumente aufgeführt worden. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, um das irgendwie versuchen zu rekonstruieren, was hat Musik bedeutet zu einer damaligen Zeit. Und in der Antike haben wir eben immer mehr und mehr Bildquellen und auch immer stärker aufgefächerte Kontexte. Da ist es eben nicht nur mehr noch eine ausschließlich religiöse Musik, sondern wir sehen, ach mein Gott, die haben ja überall musiziert. Es gab Musik in den Villen zu Hause, es gab eine Hausmusik, es gab musikalische Wettbewerbe, wo die besten Musiker des Landes zusammenkamen und in Wettbewerb, in Wettstreit eintraten. Es gab religiöse Musik, rituelle Musik, es gab Musik in Prozessionen zu Opferungen, Tieropfer zum Beispiel und so weiter und so fort. Signalmusik im Kampf, um zum Beispiel auch etwas zum Beispiel Schneckenhörner wurden gespielt bei einem guten Fang von Fischen, um anzuzeigen schon von Weitem, hallo, wir kommen nach Hause mit unseren Hörnern und so weiter und so fort. Also Musikinstrumente werden in allen Bereichen dann schon in der Antike auch gespielt und verwendet.
Was waren denn so Trendhits oder Trendmusikinstrumente der Antike?
Nein, also definitiv eigentlich zwei, kann man sagen. Einmal die Leier, im Besonderen die Kithara, die sogenannte Konzertleier, mit der dann auch die besten Musiker in Wettstreit getreten sind. Ein ganz relativ großes, kraftvolles, starkes Instrument. Und dann auf der anderen Seite ein Blasinstrument, der Aulos bei den Griechen oder Tibia bei den Römern, die sogenannte Doppelpfeife, ein Instrument, es ist eigentlich ein oboenartiges Instrument, ein Rohrblattinstrument, aber es sind zwei Spielpfeifen, die gleichzeitig gespielt werden, möglicherweise mit zirkulärer Atemtechnik. Und diese beiden Instrumente, die finden wir in verschiedensten Aufführungsbereichen der Antike.
Okay, wir waren ja jetzt musikalisch bislang vor allen Dingen im heutigen Europa unterwegs, bei den Römern, wir waren bei den Flöten auf der Schwäbischen Alb. Du hast dich ja vor allem auf die Musikarchäologie Altamerika spezialisiert. Haben denn alle Kulturen Musikinstrumente hinterlassen? Ist Musik etwas Interkulturelles?
Ja, also es gibt tatsächlich wenige archäologische Kulturen, wo wir überhaupt gar keine Funde, gar keine Bildquellen haben, sodass man tatsächlich davon ausgehen kann, nein, also eigentlich haben die Menschen schon seit Urzeiten und möglicherweise schon viel, viel länger als erst, in Anführungsstrichen, 40.000 vor Christus, musiziert, gesungen und in den vielfältigsten Kontexten. Und sodass man eigentlich davon ausgehen kann, Musik ist etwas Urmenschliches, und es ist eine Form der Kommunikation, ist auch eine Art der Sprache, der Auseinandersetzung, der Begegnung, der Gemeinschaftsbildung. Und von daher können wir sagen, es ist eigentlich eine universale Tätigkeit.
Jetzt hast du hier so ein paar Tongefäße stehen. Kannst du gleich mal erklären, was es damit auf sich hat? Und vor allen Dingen wollen wir das auch gerne hören, natürlich.
Ja, also das sind sogenannte Pfeifgefäße. Die bestehen häufig aus zwei Kammern. Eine ist geschlossen, hat eine Pfeife obendrauf. Und wenn ich jetzt eine Flüssigkeit da reinfülle und das Ding bewege, dann entstehen ganz interessante Klanglichkeiten. Die Pfeifen sind mal kleiner, mal größer und deswegen klingen sie auch anders. Was wir hier hören, ist, dass diese Klänge, die sind sehr fein, sie hauchen aus. Und in der Rückwärtsbewegung, wenn die Flüssigkeit aus der geschlossenen Kammer zurückfließt, dann wird Luft durch die Pfeife angesogen und wir haben so etwas wie ein Atemgeräusch. Und dadurch, dass ich das in der Hand habe und gar nicht mit meinem Mund jetzt das spiele, wirkt es fast so, als ob diese Instrumente ganz von alleine klingen.
Aus welcher Epoche sind die?
Also die frühesten Kulturen in Amerika, die solche Instrumente hergestellt haben, die datieren so ungefähr 3000 vor Christus, also schon recht früh. Und das geht dann bis zur spanischen Eroberung im 16. Jahrhundert. Das ist hier ein Instrument aus Mexiko und das spiele ich jetzt einfach mal an. Und da kann man sich vielleicht vorstellen, was für in was für einer unterschiedlichen Klangwelt man sich dort hineinversetzt, wenn man jetzt solch eine Kultur Altamerikas untersucht.
Klingt schon wieder ein wenig wie so ein Uhu, finde ich. Ich höre heute nur noch Uhus. Das ist verrückt. Und damit lassen wir diese Folge ausklingen. Danke, dass du uns mit durch diese musikalische Zeitreise genommen hast.
Gerne, das hat mir wirklich eine große Freude bereitet.
Das freut mich. Also, und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt neugierig bis zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Und falls ihr Wissen nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen haben wollt, PM und das Schneller Schlau Magazin gibt es auch zum Lesen am Kiosk.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.